Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Die Sorgen um russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine dominieren derzeit die internationale Politik. Doch zur Drohkulisse des Kreml gehören auch Seemanöver auf allen Weltmeeren. Wir sprechen gleich darüber mit einem Sicherheitsexperten. Schauen dann auf den türkischen Präsidenten Erdogan, der sein Land als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel gebracht hat. Und berichten über den Einfluss von Umweltschützern in Serbien. Dort hat die Regierung ein lukratives Projekt zum Lithiumabbau gestoppt, zumindest vorerst. Fast 130.000 Soldaten hat Russland mittlerweile an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. In der Ukraine, aber auch im Westen wächst die Sorge vor einem Einmarsch der Russen. Das britische Außenministerium warnte am Wochenende vor einem möglichen Plan Putins, in Kiew eine russlandfreundliche Führung zu installieren. Der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken, der heute zum Treffen der EU-Außenminister per Videokonferenz zugeschaltet wird, hat sich dazu in einem Fernsehinterview geäußert.
Can't comment on specific pieces of intelligence, but you know, we've been warning about just this kind of tactic for weeks, and we've spoken to that publicly. And just last week, we sanctioned 4 agents of Russia, Ukrainians, in Ukraine, seeking to destabilize the government.
Geheimdiensterkenntnisse werde man nicht kommentieren, so Blinken. Aber davor, dass Russland mit Agenten die ukrainische Regierung destabilisieren könne, warnten die USA schon länger, so der Außenminister. Russland setzt derweil auf eine weitere Machtdemonstration der klassischen Art, mit einem groß angelegten Marinemanöver auf allen Weltmeeren, wie es heißt. Hauptziel der Übung, nach russischen Angaben, die nationalen Interessen Russlands in den Ozeanen zu schützen und Bedrohungen zu begegnen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Eckhard Brose. Guten Morgen, Herr Brose.
Ja, guten Morgen, Herr Noll.
Herr Brose, mehr als 140 Schiffe im Atlantik, in der Arktis, im Pazifik und im Mittelmeer. Was für eine Botschaft geht von so einer militärischen Übung zum jetzigen Zeitpunkt aus?
Ja, Sie haben recht, indem Sie schon das Wort Botschaft in den Mittelpunkt stellen, denn das ist es. Es ist eine Botschaft, ich würde sagen, in dreifacher Richtung. Erstens, die schiere Größe dieses Manövers, 140 Schiffe, Sie haben es erwähnt, 60 Flugzeuge, 10.000 Mann. Das ist das größte russische Marinemanöver, die größte Übung, ich denke, seit Ende des Kalten Krieges. Dort werden etwa dreimal so viele Schiffe zum Einsatz kommen, wie die deutsche Marine überhaupt besitzt. Die Seegebiete haben Sie auch genannt, also in einem ganz großen weit gefassten Gebiet in und um Europa. Das ist eine maritime Machtdemonstration. Und was will uns Russland damit sagen? Wir sind kräftig, nicht nur zu Lande, sondern auch zu Wasser. Das zweite Signal bezieht sich auf den Zeitpunkt. Ich meine, warum gerade jetzt? Januar und Februar, in diesem Zeitraum. Das ist sicher nicht zufällig synchron mit dem Aufmarsch der russischen Landtruppen in einem Art Halbkreis um die Ukraine herum, vom Norden nördlich von Kiew in Belarus bis zum Süden Krim, wo Russland seit der Annexion der Krim ja selber sitzt, mit seinen Truppen auch. Und drittens ist noch interessant, finde ich, die Partner, mit denen zusammen zeitweise zumindest Russland auftritt bei diesem Manöver. Der Beginn des Manövers liegt wohl im Golf von Oman, also im Mittleren Osten. Und dort wird Russland üben, zusammen mit Schiffen des Iran und von China. Da liegt die Message, das Signal auf der Hand. Das sind sozusagen die Feinde der USA. Russland zeigt vor allem den USA, wir sind nicht allein. Und hier gibt es eine potenzielle Allianz zwischen Russland und China. So ist das beabsichtigte Signal.
Sie haben jetzt die USA erwähnt. Nun startet auch die NATO heute eine große Militärübung im Mittelmeer, unter anderem mit Beteiligung eines US-Flugzeugträgers. Hat offiziell nichts mit dem Ukraine-Konflikt zu tun. Heißt es aber, kann der Westen eine solche russische Präsenz auf allen Weltmeeren überhaupt unbeantwortet lassen?
Nein, das tut der Westen ja auch nicht. Ich sage zunächst mal vielleicht ein Wort zur Übung. Übungen sind für Streitkräfte, egal ob im Westen oder Osten, notwendig, wie sie auch notwendig sind für die Feuerwehr oder für das THW. Man muss üben, sonst klappt es nicht. Zweitens haben wir dann aber diese Signalwirkung, von der wir ja eingangs gesprochen haben. Und auch die westlichen Übungen senden Signale, auch wir können was, auch wir können präsent sein. Verstärkung über den Atlantik ist ein wichtiges Thema. Und so geht eben auch von unseren Übungen das entsprechende Gegensignal in die östliche Richtung aus.
Heute in den Medien werden westliche Geheimdienstvertreter zitiert, die es für realistisch halten, dass Russland bis Mitte Februar bis zu 200.000 Soldaten um die Ukraine gruppiert. Und dann könnte es zur größten Schlacht in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg kommen, so heißt es. Aber ob es so kommt, weiß natürlich keiner. Wie wichtig ist in so einer Phase vor einem möglichen Krieg eigentlich die militärische Aufrüstung der anderen Seite? Wir haben jetzt gerade über die Manöver gesprochen. Wie wichtig ist es jetzt hier in diesem Konflikt mit Waffen zu arbeiten, also die in Deutschland so unbeliebten Waffenlieferungen?
Das geschieht ja, während wir sprechen, insofern nämlich als sowohl die Amerikaner als auch die Briten auch sozusagen mit öffentlicher Begleitmusik die ukrainischen Streitkräfte ausrüsten. Sie verstärken im Bereich etwa Panzerabwehrwaffen. Und das ist sicherlich auch zu sehen als ein Teil des Aufbaus dieser Abschreckungsfront, die man Russland entgegenhalten will, um Russland letztlich davon abzuhalten, mit Waffengewalt hier Grenzen in Europa zu ändern. Das ist ja nur die eine Schiene, auf der agiert wird, nämlich die der Abschreckung. Daneben gibt es natürlich auch die Schiene der Gespräche. Sie haben ja eingangs erwähnt, gerade heute finden wieder Konsultationen der EU-Außenminister statt, an denen per Video auch der amerikanische Außenminister Blinken zugeschaltet sein wird. Und all das dient ja dazu, eben auch diese Gesprächskanäle in Gang zu halten mit Russland und auch unter den Alliierten.
Einschätzungen waren das von Eckhard Brose. Er ist Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Besten Dank nach Berlin, Herr Brose.
Danke Ihnen, Herr Noll. Auf Wiedersehen.
Spätestens seit der Annexion der Krim durch Russland herrscht Eiszeit in den Beziehungen zwischen der NATO und Moskau. Eine Eiszeit, die die 30 nordamerikanischen und europäischen Mitgliedstaaten des Bündnisses in den vergangenen Jahren allerdings in den bilateralen Beziehungen zu Moskau ganz unterschiedlich ausgestaltet haben. Besonders die Türkei hat die Nähe zu Russland gesucht, sogar in Moskau ein Luftabwehrsystem bestellt. Gleichzeitig hat Ankara auch exzellente Beziehungen zur Ukraine unterhalten. In Kiew hofft man daher auf eine Vermittlungsaktion des Schwarzmeernachbarn. Voraussichtlich Anfang Februar will Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Kiew reisen. Susanne Güsten über einen politischen Drahtseilakt.
Die Türkei habe ein dringendes Interesse an Frieden in der Region, begründete Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sein Vermittlungsangebot.
Wir haben heute zwischen der Türkei und Russland so friedliche Beziehungen wie nie zuvor in der Geschichte. Politisch, militärisch, wirtschaftlich und kulturell. Mit der Ukraine sind unsere Beziehungen auf all diesen Feldern ebenfalls ausgezeichnet. Wir können nicht hinnehmen, dass diese guten Beziehungen durch einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beschädigt werden. Deshalb sind wir bereit, zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln und alles zu tun, um den Frieden zu wahren.
Tatsächlich unterhält Ankara zu beiden Seiten gute Beziehungen, die sich im Falle eines Konflikts allerdings gegenseitig ausschließen und die Türkei in ein ernsthaftes Dilemma stürzen würden. Russland liefert Erdgas und Atomtechnologie an die Türkei. Die beiden Länder arbeiten im Syrien-Konflikt zusammen und die Türkei hat das russische Luftabwehrsystem S-400 gekauft, sehr zum Ärger ihrer NATO-Partner. Auf der anderen Seite lehnte die Türkei die russische Annexion der Krim ab und liefert Kampfdrohnen an die Ukraine, die gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes eingesetzt werden, sehr zum Unmut der russischen Regierung. Eine militärische Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine würde die Türkei zwingen, sich zwischen den beiden Partnern zu entscheiden. Ankara werde sich nicht unkritisch auf die Seite von Russland schlagen, sagte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin jetzt beim Symposium einer britischen Denkfabrik.
Wir müssen mit den Russen natürlich sehr deutlich und offen über die territoriale Integrität und politische Stabilität der Ukraine sprechen und warum es auch im russischen Interesse ist, sie zu wahren. Warum eine Konfrontation mit der NATO oder dem Westen oder der restlichen Welt ihnen keinerlei Vorteile bringen wird.
Die Türkei sei strikt gegen einen russischen Einmarsch in der Ukraine, meint auch die Expertin Asla Aydin Tashbash von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Fraglich sei aber, ob sie viel dagegen setzen könne.
What can they do? Would they join the European sanctions?
Würde die Türkei sich an westlichen Sanktionen gegen Russland beteiligen? Würde sie sich für den Ausschluss von Russland aus dem globalen Zahlungssystem SWIFT einsetzen? Das ist überhaupt nicht klar, denn die Türkei bezieht ihr Erdgas größtenteils aus Russland und ist zudem in Syrien von Russland abhängig, das die Lufthoheit über Nordsyrien hat. Ohne russische Erlaubnis könnten die türkischen Truppen dort nicht bleiben. Außerdem habe Ankara an die 2 bis 3 Millionen Flüchtlinge in Syrien zu denken, die südlich der türkischen Grenze in der Provinz Idlib ausharren, meint Aydin Tashbash. Russland könnte sie bei der geringsten Provokation über die Grenze in die Türkei treiben, wo schon jetzt 4 Millionen Flüchtlinge leben. Ein Drahtseilakt für Ankara, sagt die Expertin. Die Türkei muss also einen Weg finden, einerseits gegen den russischen Expansionismus in der Ukraine aufzutreten, aber das andererseits so zu tun, dass es keinen Bruch mit Russland gibt. Möglicherweise wird diese perfekte Balance nicht zu schaffen sein. Wird die Türkei von ihren NATO-Partnern oder Russland unter Druck gesetzt werden, sich auf eine Seite zu schlagen? Aber ich denke, solange es irgend geht, wird Ankara versuchen, auf dem schmalen Grat dazwischen zu wandern. Gewagte Kunststücke auf dem geopolitischen Drahtseil gehören zwar zu Erdogans größten Stärken, meint Aydin Tashbash. Doch angesichts seiner schwindenden Unterstützung in der Türkei und dem zerrütteten Verhältnis zum Westen dürfte dies ein besonders schwieriger Spagat für den Präsidenten werden.
Die Türkei bietet sich als Vermittler im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine an. Die Hintergründe waren das von Susanne Güsten. Lithium zählt zu den wichtigsten Rohstoffen für die Elektromobilität. Es ist ein zentraler Bestandteil von Batterien für Elektroautos. Mehr als 2/3 des weltweit abgebauten Lithiums stammen bislang aus Chile, Australien und Argentinien. Doch Europa möchte hier aufholen, unabhängiger werden. Entsprechend aufmerksam wird daher seit geraumer Zeit ein Vorhaben des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto beobachtet. Er will im Westen Serbiens rund 2,3 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat schürfen. Doch jetzt hat die serbische Regierung das Projekt überraschend auf Eis gelegt. Alle Genehmigungen seien annulliert worden, heißt es. Das könnte vor allem mit den in 2,5 Monaten bevorstehenden Wahlen zu tun haben, wie Clemens Fehrenkotte berichtet.
Die Skepsis sitzt tief bei Serbiens Umweltaktivisten. Monatelang hatten sie jeden Samstag zu Tausenden protestiert, hatten unter anderem mit Straßenblockaden den Verkehr vorübergehend zum Erliegen gebracht. In Belgrad, Novi Sad, Niša und anderen Städten. Ihre Forderung? Stopp des milliardenschweren Projekts des britisch-australischen Bergbaumultis Rio Tinto, das den Abbau von Lithium im Jadartal vorsieht. Dem plötzlichen Sinneswandel der Regierung von Ministerpräsidentin Ana Brnabić Ende vergangener Woche, dem Rio Tinto-Konzern die Genehmigung für das prestigeträchtige 2,1 Milliarden Euro Lithium-Abbauprojekt zu entziehen, erklärt sich Alexander Jovanovich von der Umweltvereinigung Ökologischer Aufstand mit der Wirkung der Massenproteste und den Wahlen Anfang April. Das ist nicht das Ende. Die Menschen trauen niemandem mehr. Besonders Anna Branabic und Alexander Vucic nicht. Wir werden diese Protestenergie sammeln. Für Begegnungen auf der Straße wird es sicherlich noch Gelegenheiten geben. Weil Rio Tinto, die Umwelt und die Menschen Alexander Vucic und Anna Branabic gar nicht interessieren. Sie machen das alles, weil ihre Umfragewerte von Tag zu Tag sinken und sie auf die Wahlen schauen. Deshalb ist das geschehen. Sie hätten das nie gemacht, wenn es keine Wahlen am 3. April gäbe. Noch bis vor kurzem hatten Staatspräsident Alexander Vucic und die Regierungschefin daran festgehalten, erst nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 3. April eine endgültige Entscheidung über das Rio Tinto-Projekt zu fällen. Doch die ursprüngliche Unterstützung für den Lithiumabbau durch den britisch-australischen Konzern stieß auf weit verbreiteten Widerstand bei Anwohnern, Umweltschutzgruppen und Aktivisten. Es habe nie einen Vertrag mit Rio Tinto gegeben, erklärte die serbische Ministerpräsidentin am vergangenen Donnerstag. Und zudem habe die Regierung auch die Arbeitsgruppe eingestellt, die das Megaprojekt umsetzen sollte. Damit haben wir, meine Damen und Herren, Vertreter der Medien, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger Serbiens, alle Forderungen der Umweltproteste erfüllt und den Punkt auf Rio Tinto in der Republik Serbien gesetzt. Hiermit wurde alles, was das Projekt Jadar und Rio Tinto betrifft, beendet. Es ist fertig. Alle Forderungen wurden erfüllt. Zweifel an der Dauerhaftigkeit dieser Entscheidung werden unter anderem durch Äußerungen genährt von Zorana Mihajlović, der Ministerin für Bergbau und Energie. Sie könne zwar die Proteste der Menschen in der betroffenen Region um die westserbische Stadt Loznica verstehen. Dort beklagen die Anwohner massive Eingriffe in die Natur. Doch weitergehende Forderungen lehnt die Ministerin mit den Worten zurück. Unser Land ist sehr reich an metallischen und nichtmetallischen Rohstoffen, auch an kritischen Mineralrohstoffen. Sie liegen unter unserer Erde und sind über 250 Milliarden Euro wert. So wie wir das vor einem Jahr gesagt haben, sagen wir auch heute, dass in Serbien nichts gemacht werden kann, was auf irgendeine Weise der Umwelt schadet. Und so wird es auch bleiben. Alexander Jovanovich von der Umweltgruppe Ökologischer Aufstand bleibt da jedenfalls misstrauisch. Ja, es sei ein erster Erfolg, dass die Regierung eingelenkt habe. Aber wie es nach den Wahlen Anfang April weitergehen werde, bleibe abzuwarten. Es ist also ein Sieg. Was wichtig ist, sollte jemand auf den Gedanken kommen, diese Verordnungen wieder zu ändern und Rio Tinto oder ähnliche Unternehmen in die Raumordnungspläne wieder aufzunehmen, wird ganz Serbien auf der Straße sein.
Ein Ausstieg noch bevor der Einstieg so richtig begonnen hat. Serbien will nun doch auf den umstrittenen Abbau von Lithium im Land verzichten. Doch die Umweltschützer bleiben skeptisch, wie Clemens Fehrenkotte berichtete. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.